Ja, vielen herzlichen Dank für die schöne Ausführung. Und schon gibt es eine Wortmeldung.
Ja gut, ich meine, Laienphilosophie ist zunächst mal, das sind die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die wenigsten haben, so gut wie niemand hat Philosophie studiert, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass sie, manche haben ein bisschen Berührungspunkte mit der Philosophie, haben gelegentlich mal Texte gelesen, aber eher wenig, und immer wieder war es auch so, dass sie dann nicht wirklich was gut damit anfangen konnten. Also die Quellen, aus denen sich ein Weltbild speist, die sind sozusagen ganz vielfältig, und die Philosophie selber spielte oft gar nicht so eine große Rolle. Aber wenn ich dann, und die Metakonzepte entwickeln die Leute oft selbst, das heißt, da ist eine konkrete Berührung mit der Philosophie, ist eher dann in diesem Kontext weniger da, aber wenn ich sie anbiete, wird sie sehr dankbar aufgenommen, weil sie oft eigene Positionen vertieft und hinterfragt, und die haben oft auch sich mit östlicher Philosophie beschäftigt oder bestimmte Sachen, aber es sind doch in diesem Sinn Laien, die nicht jetzt als Fachphilosophen bezeichnet werden können. Andererseits könnte man sagen, dass sozusagen die persönliche Lebensphilosophie eines akademischen Philosophen unter diesem Aspekt auch eher, da sind wir alle Laien. Das ist klar. Und manche akademischen Philosophen scheuen sich sozusagen überhaupt irgendwas Persönliches zu sagen. In Innsbruck habe ich mal ein Seminar gemacht mit Philosophiestudenten, und wo ich dann ermuntert habe, das Persönliche, die persönliche Weltsicht anzusprechen, und sage, das mache ich nur am Biertisch mit meinen Leuten hier, sage ich nur über das, was sozusagen im Institut gemacht wird. Also das, insofern ist diese Grenze schwimmend. In gewisser Weise kann man sagen, sind wir alle Laienphilosophen, was das Persönliche angeht, und das Akademische ist halt das, was man auch transportiert. Und die Grenze, dass die für viele schwer überwindbar ist, ist, glaube ich, klar. Ist ja seit 20, 30 Jahren gibt es diese Versuche, die Grenze durchlässiger zu machen, aber das ist noch sehr, sehr in Anfängen.
Ich finde diese Entwicklung sehr spannend, und wahrscheinlich gilt das auch häufig im akademischen Kontext, das wird häufig nicht mal besucht. Ich habe jetzt zwei Fragen. Die erste zu dem Beispiel, das Sie vorgestellt haben, mir ist daran aufgefallen, dass in dem Text sehr viel von Ich und Mich gesprochen wurde. Und das das legt die Vermutung nahe, dass der Mann, der diese Beschreibung formuliert hat, davon ausgeht, dass er sich selbst, also ein Weltbild philosophisch konstruieren kann.
Ja.
Und das wiederum...
Das ist sozusagen die Frucht dieser Arbeit. Der ist bald fast 10 Jahre inzwischen dabei und arbeitet es immer wieder neu aus, arbeitet es immer wieder neu durch und findet es als eine große Herausforderung, sein eigenes Weltbild zu vertiefen, zu entwickeln, durchzuarbeiten, ja.
Also in gewissem Maße ist das auch durchaus bewundernswert, aber problematisch nicht. Die Frage, wie das Verhältnis gesehen wird von der eigenen Konstruktion zur Wirklichkeit. Also
ob
ist die Konkurrenz des eigenen Systems ausreicht, oder ob ich nicht meinen Denkentwurf konfrontieren muss mit bestehenden Alternativen.
Ja, das habe ich ja erwähnt, das ist ganz wichtig, aber das mache ich, ich gehe ja mit den Menschen auch um, das mache ich in diesem Theorie-Praxis-Bezug, also das Kriterium, ob die Konzepte Kohärenz haben, ist der Bezug zum eigenen Leben. Wenn jemand Konzepte entwickeln würde, die in seinem eigenen Leben sich nicht gut bewähren, dann würde ich das sozusagen mit ihm durcharbeiten. Das ist der Maßstab, nicht wie, was ich dazu denke. Aber wenn jemand zum Beispiel das Konzept eines strafenden Gottes hat und er hat dauernd psychosomatische Beschwerden, wenn er irgendwas gemacht hat, was nicht in Ordnung ist, dann würde ich sagen, es ist höchste Zeit, dieses Konzept des strafenden Gottes zu verändern. Und die sind mit dem strafenden Gott aufgewachsen, diese Leute. Konzept, persönliche Lebensphilosophie und Lebenspraxis, die gehören zusammen wie Topf und Deckel. Das ist der einzige verlässliche Maßstab, den ich kenne. Natürlich gibt es auch eine Intersubjektivität, es gibt dann auch meinetwegen das, einen Austausch, dass jemand seine Stellungnahme dazu abgibt, in der Gruppe ganz besonders. Und ich tue das auch, je nachdem mal. Es ist deutlich, dass das ja, der Maßstab ist. Genau, und das eigene Leben, die eigentliche Lebenspraxis.
Genau an den Punkt wollte ich fragen. Denn das ist ja selbst, dass das eigene Leben der Maßstab ist, das ist ja eine philosophische These. Und die ist ja gar nicht selbstverständlich, denn man könnte sagen, Maßstab ist gar nicht mein persönliches Leben und die Kohärenz meiner Welterschließung, sondern Maßstab ist vielmehr, was ich in der Geschichte des Denkens als tragfähig herausgestellt hat.
Ja, aber das stellen diese Leute recht leicht in Frage, wenn dann ein akademischer Philosoph sagt, so und so ist das und seinen ontologischen Monismus, dann sagen die, interessiert mich nicht. Wenn ich einer lebenden Pflanze begegne und ich spüre dieses Wunder des Lebens, dann hat mir dieser Philosoph gar nichts zu sagen. Das sind die sozusagen, so wie sie auch die Theologen sozusagen dann sagen, ja, der hat jetzt irgendwie, da habe ich ein schweres Erbe mitbekommen. Also die sind relativ autonom, die lassen sich da nicht von irgendwelchen Autoritäten ihr Weltbild vorschreiben. Das finde ich sehr angemessen. Wir sind ja alle in derselben Position. Welche Instanz, welcher Philosoph sagt uns, also ich für mich ist Plotin maßgebender als, lassen wir das mal, als viele neuzeitliche Philosophen oder Aurobindo, Platon, Plotin, Aristoteles in bestimmten Aspekten.
Ja? Okay. Gut. Sie hatten noch eine Frage.
Ja, meine Frage wäre, wenn jetzt das, was Sie mit den Menschen betreiben, so als Philosophie-Kult bezeichnen würde, würden Sie sagen, dass diese Art des Philosophierens, würden Sie als akademischer Philosoph sagen, dass Sie daraus kreative Impulse, die wirklich in akademisches Philosophieren einfließen können, bekommen?
Ich persönlich ja. Auf jeden Fall. Ich habe schon in der Habilitationsarbeit sind schon erste Texte mit drin. Also ich muss sagen, dass ich in diesen, jetzt sind es über 10 Jahre, wo ich diese Arbeit wirklich mit Menschen mache, ganz systematisch und regelmäßig, dass ich persönlich ganz viel gelernt habe. Also ich habe irgendwie auch die geistesgeschichtliche Entwicklung dort neu verstanden. Ich habe irgendwo gesehen, wieso die zeitgenössischen Philosophen nicht mehr ontologisch denken können. Das ist uns sozusagen seit dem Schließen der platonischen Akademie durch die Art des christlichen Denkens in gewisser Weise systematisch abgewöhnt worden, in dieser Weise ontologisch zu denken, weil ein Schöpfergott entwickelt wurde, der mit der Schöpfung nur noch sehr lose verbunden ist. Also ich verstehe vieles mehr, weil ich sehe, die Menschen ringen damit und finden dann eigenständig, manchmal lösen sie, können sie oft nicht so artikulieren, die dann, wenn man sie in Verbindung bringt, sagen sie, jetzt meine ich auch mit Aurobindo oder Plotin, sagt eine 25-Jährige, das ist ja geil, dass jemand damals schon solche Sachen gedacht hat. Das war für mich, dachte ich, das ist ja Wahnsinn, wie da jemand auf Plotin reagiert. Und wenn ich Darstellungen über Plotin lese, meistens kommt ein Kommentar von dem Referenten, Schletter meinetwegen, der Weltseher, sagt, eigentlich können wir Plotin gar nicht mehr, ich kann ihn gar nicht mehr richtig verstehen. Ja, diese Menschen können den verstehen. Es ist schon, ich habe da wirklich viel, viel, viel gelernt, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass ich da auch was weitergeben kann in diese Richtung.
In welcher Form oder nochmal die Abgrenzung von einer Lebensberatung oder Psychotherapie?
Das sind ja Seminare jetzt, die haben natürlich einen starken Effekt auch, also die Menschen, die kriegen dadurch mehr Standfestigkeit, aber es ist keine Einzelberatung, die mache ich ja auch extra, das ist ein anderer Aspekt. Das ist schon der Bezug zur Lebenspraxis, ist schon da, das hat manchmal auch, also kommen manchmal Leute auch aus einer Lebenskrise raus, eine Frau, die war rausgemobbt worden aus dem Beruf und ist dann irgendwie zu einem ganz neuen Selbstverständnis gekommen, das kann schon manchmal quasi auch therapeutisch in Anführungsstrichen Effekte haben auf jeden Fall, weil dann ist die Kohärenz wiederhergestellt. Und wenn man sich dann neu definiert, nicht mehr sozusagen nur fremd definiert, kann das schon auch zu einer Stabilisierung der eigenen Kräfte, wie er auch sagt, es gibt auch Kraft, es gibt Energie. Insofern hat das schon gute Wirkung auch, habe ich immer wieder festgestellt.
Gibt es noch Fragen? Ich hätte noch eine Frage. Wenn Sie jetzt Teilnehmer in diesem Seminar haben, die sich vertiefen wollen in Philosophie, da ist ja immer die große Frage Didaktik der Philosophie. Nicht? Wie kann das vermittelt werden für einen Interessierten, der vielleicht seine individuelle Ontologie, wie Sie sagen, vergleichen will mit anderen Ontologien oder Methodologien oder Problemen der Philosophie generell. Was hätten Sie da so für Literaturempfehlungen? So?
Ja, das ist eine spezielle Form, die wird wenig in der Didaktik der Philosophie. In der Form, wie ich es mache, ist das sozusagen nicht repräsentiert. Ja. Aber in philosophischer Beratung, in der Bildarbeit ist ja auch was drin. Auf jeden Fall ist es didaktisch natürlich was ganz anderes. Einer aus dem Innsbrucker Kreis, der hat jetzt Hauptfach Philosophiestudium noch gemacht, der ist schon 65 oder 67. Ja. Und der stöhnt schon manchmal, er sagt, da fehlt ja völlig dieser Lebensbezug. Oder eine Studentin, eine Philosophiestudentin aus Wien, deren Mutter in so einem Seminar ist, die haben darüber gesprochen, sagt so, oh, da wäre ich auch lieber als in den Seminaren. Das klingt ja ganz toll. Also dieser Lebensbezug, der ist natürlich ist eine ganz andere Didaktik. Und das findet man, muss ich schon sagen, im universitären Raum gar nicht. Also ist mir jedenfalls nicht bekannt. Wäre schön, wenn es anders wäre. Wie gesagt, da habe ich gerade einen Vortragstext gesehen. Er sagt, die mündliche Philosophie, ja, das ist mündliche Philosophie natürlich. Und das kann man auch nur im Dialog entfalten. Die Leute sind nicht so sehr imstande, das selbst zu formen. Die sagen immer, ich kann das gar nicht. Und dann sage ich, komm, wir machen es mal. Dann stelle ich Fragen und dann kommen die Antworten. Also, weil die Antworten sind implizit da. Also es braucht schon ein Stück auch die Begleitung. Und das sind natürlich auch Formen der Didaktik, die die Philosophen an der Uni jetzt noch gar nicht lernen in dem Sinn. Das ist man schon... sagen. Und ich bin ja auch Psychologe, ich habe natürlich da auch einen gewissen Hintergrund von der Gesprächsführung her. Das hat mir auch sicher geholfen dabei, ist klar.
Letzte Frage noch, Kinderphilosophie, das war ja auch in Deutschland mal so vor 10, 8 Jahren ein großes Thema. Kinder stellen ja Fragen, wollen die Welt verstehen, bauen sich erste Weltbilder. Haben Sie da auch Aktivitäten in dem Bereich? Oder?
Nicht so sehr, nein. Ich glaube, dass eine bestimmte Art, das mit Kindern umzugehen ist, braucht schon spezielle. Also das, was da so gemacht wird, ist für mich irgendwie ein bisschen was anderes. Aber so in der Pubertät, ich habe einige Leute begleitet, auch die so mit 17, 18, wo dann so Fragen aufkommen, da geht dann wirklich was los. Und da glaube ich, dass es auch ganz wesentlich ist. Ich habe selbst auch in der Schulzeit im Philosophie-Seminar meine ersten Anstöße gekriegt. Da glaube ich, wenn sozusagen diese Weltbildfragen richtig drängend werden, mit Kindern umzugehen, ist schon wichtig. Das ist klar, das ist auch dieser Hintergrund. Ich habe das immer wieder gehört in den Seminaren, wenn Leute sagen, ich habe jetzt erst zu schätzen gewusst, dass meine Eltern mich freigelassen haben. Also Indoktrinierung durch die Eltern, in eine bestimmte Richtung zu gehen, gibt meistens, entweder passt man sich an oder geht in Widerstand. Wenn man offen gelassen wird und mehrere Optionen angeboten bekommt, aber das ist, manche Menschen haben das, aber das müsste man natürlich auch ein Stück als pädagogisches Mittel, dass die Eltern irgendwie wissen, auch Wäldern, auch sie können ihren Kindern nicht nur Weltanschauung vermitteln. Das wäre, also sozusagen Weltsichtdidaktik wäre was, wäre ein wertvolles Instrument, auch für die Pädagogik, also auch für Eltern, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Wenn die fragen, ja, gibt es Gott? Ja, da gibt es gute Antworten drauf. Aber nicht, es gibt Gott oder es gibt Gott nicht, sondern finde deinen Weg.
Und sehr gut. Konzept. Ja. Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ja.